Wow, was war das für ein Jahr? Was war das für ein Podcast-Jahr? Zuerst Corona-Pandemie, erster Lockdown, dann im Sommer kurze Verschnaufspause, fast wieder back to normal, dann zweiter Lockdown, dazwischen Black Lives Matter, dann die US-Wahl, irgendwie noch Waldbrände dazwischen und ja, ich mit meinem kleinen Podcast irgendwie mittendrin. Der ist für mich 2020 definitiv zu so einer Art Therapiestunde geworden, immer auch ein kleines bisschen. Natürlich hat auch die Pandemiesituation irgendwie mich hart getroffen, im Sinne von, dass es meine komplette Arbeitsweise auf den Kopf gestellt hat, mein Geschäftsmodell ich nochmal ummodellieren musste, beziehungsweise einen neuen Fokus setzen musste, mich relativ schnell und agil auf diese Situation anpassen musste, mein Alltag sich eigentlich zu 70%, 80% komplett verändert hat und vor allem auch das Wichtigste vielleicht, meine Sicht auf viele Dinge. Und unterm Strich muss ich jetzt aber trotzdem ich habe lange überlegt, aber unterm Strich als Fazit muss ich sagen, ich bin dankbar. Ich bin super, super dankbar, dass ich den Podcast machen kann, dass ich so viele tolle Menschen im Rahmen dessen treffen kann, dass ich über Themen sprechen kann, die mich bewegen, dass sich das Leute anhören, dass ich Leute damit erreiche, dass ich das als meinen Beruf bezeichnen kann, was immer noch total verrückt ist und crazy ist, weil ich nehme dieses Intro, dieses super pathetische Intro auch immer noch in meinem Kleiderschrank auf in Köln. Und dieser Beruf in Anführungszeichen fühlt sich häufig gar nicht für mich nach Arbeit an. Und dafür bin ich dankbar. Ich bin aber auch vor allem für euch alle da draußen dankbar, die sich das anhören, was ich hier alle zwei Wochen mittwochs verzapfe, dass euch das gefällt, dass ich den einen oder anderen vielleicht sogar motivieren, informieren, inspirieren oder einfach nur unterhalten kann. Und ja, jetzt muss ich mir kurz so ein bisschen Pipi aus den Augen wischen. Und ich habe mir überlegt, ich schenke mir jetzt auch einfach ganz frech ein Glas Sekt alleine ein. Denn wir sind ja aktuell noch im zweiten Lockdown, deswegen bin ich natürlich alleine zu Hause. Aber ja, ich möchte mir das hier gerne auch noch kurz zum Anlass nehmen, euch so einen klitzekleinen Ausblick auf das neue Jahr 2021 zu geben. Denn das wird krass. Ich sammle jetzt gerade nochmal zwischen Weihnachten und Neujahr und so weiter meine gesamte Energie zusammen fürs nächste Jahr, denn ich habe richtig, richtig coole Sachen geplant. Also es wird neue Weiterbildungsoptionen und Programme geben, endlich. Es wird eine Stelle im Team frei beziehungsweise neu erschaffen bei Baby Gut Business. Dazu dann in den nächsten Monaten mehr. Es wird eine eigene Kollektion geben. Für welches Produkt und was genau, das kann ich natürlich noch nicht verraten. Es wird wahrscheinlich zwei neue strategische Partnerschaften mit Companies geben, die ihr mit Sicherheit alle kennt. Und ja, ich werde ein breiteres Workshop-Angebot anbieten können, weil ich auch da mein Team erweitere in die Richtung. Es wird Live-Events geben, hoffentlich wieder, wo wir uns alle mal persönlich sehen können, wenn ihr Bock habt. Und natürlich viele, viele, viele spannende weitere Podcast-Gäste im nächsten Jahr. Ich plane auch zwei Kurzformate, um auch die Muffel abzuholen, die keine Stunde Zeit opfern wollen, das ich auch gut verstehen kann. Das heißt, es wird Social-Media-Breakdowns zu unterschiedlichen Plattformen und Fragestellungen geben. Und ja, ich habe Bock, Leute. Und ich habe aber vor allem auch Bock, euch die Highlights aus meinem jetzigen Jahr zu präsentieren. Und die folgen jetzt in gestückelten, snackable Content-Abschnitten, immer mit einer jeweiligen Einordnung nochmal von mir und einer kleinen persönlichen Geschichte zu dem jeweiligen Podcast-Gast. Und ich hoffe, das macht euch Spaß. Und vielleicht ist das auch eine ganz gute Folge, falls ihr noch nie Baby Gut Business gehört habt. Denn das gibt euch eigentlich den perfekten Overview. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz, ganz viel Spaß damit.
Baby Gut Business. Was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media. Mit Ann-Kathrin Schmitz.
Den Auftakt macht Tijen Onaran. Die ist 35 Jahre alt, Unternehmerin, Moderatorin und Autorin. Und steht der Company Global Digital Woman vor. Die hat sie gegründet und ist da bis heute sehr aktiv. Sie engagiert sich für alle Themen rund um die Digitalisierung und vor allem für die Sichtbarkeit von Frauen in der deutschen Wirtschaft. Tijen hat mittlerweile schon 2 Bücher geschrieben. Erstens die Netzwerkbibel, die ist jetzt schon ein paar Jahre alt, kann ich sehr empfehlen. Und ihr ganz neues Buch ist Nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Und genau das war auch der thematische Aufhänger, weswegen ich Tijen eingeladen habe zu Baby Gut Business. Ich kenne sie ursprünglich oder sie ist mir zum ersten Mal aufgefallen durch ja ihren Top-Voice-Status bei LinkedIn. Da wird sie mir oder wurde sie mir schon in der Vergangenheit häufig in den Feed gespült. Dann habe ich natürlich ihr erstes Buch gelesen und wurde dann von ihr selbst zum Business Punk Podcast eingeladen, den sie nämlich moderiert. Und da haben wir uns zum ersten Mal in Berlin in einem Hotelzimmer getroffen und hatten, also ich hatte auf jeden Fall direkt einen Vibe. Und dachte mir, hey, das Thema ist noch nicht auserzählt. Ich würde euch einfach die Business Punk Folge auch mal der Vollständigkeit halber hier in den Shownotes nochmal verlinken, falls ihr mehr von Tijen und mir hören wollt, beziehungsweise von mehr von mir, was ich zu dem Thema Self-Branding sage. Aber ja, und genau darüber habe ich eben mit Tijen gesprochen. Was ist Self-Branding überhaupt so? Und wo ist der Unterschied, sage ich mal, zur platten Selbstdarstellung? Das ist ja ein häufiges Vorurteil, was in vor allem in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum viele Leute haben, ja, die verwechseln Self-Branding mit Selbstdarstellung und trauen sich deswegen häufig nicht. Und das ist explizit häufig ein Problem von Frauen oder unter Frauen, weil Frauen sich nicht so gerne proaktiv in den Mittelpunkt stellen häufig und grundsätzlich auch bescheidener sind, würde ich sogar ganz steile These in Klammern behaupten. Und wir haben unter anderem auch die Frage beantwortet, warum das so wichtig ist und wie man selber konkret sichtbar werden kann. Also wirklich mit First-Hand konkreten Tipps und die praktisch, wir haben uns ganz viel Mühe gegeben, dass das praktisch auf jeden Berufszweig und auf jede Alters- bzw. Karrierestufe übertragbar ist. Und ein Ausschnitt hört ihr jetzt. Diese Folge wird präsentiert von Visual Vest. Das kennen einige schon aus einer vorangegangenen Podcast-Folge. Das kommt von Invest und wie der Name schon sagt, geht es um ja Vermögensverwaltung. Komplett digital und nicht mehr durch einen klassischen Bankberater, sondern durch einen sogenannten Robo-Advisor. Der Grund, warum ich Visual Vest hier aber besonders hervorheben möchte, ist die Tatsache, dass ihr euch zwischen normaler Geldanlage und nachhaltiger Geldanlage entscheiden könnt. Und hier nennt sich das Ganze Green Folio. Das heißt, es werden euch Vorschläge gemacht zu Unternehmen, die nur ethisch, sozial und ökologisch korrekt handeln. Und das finde ich extrem spannend. Das ist extrem zukunftsorientiert und wichtig, vor allem in der Zukunft. Vor allem, ja, wie wir schon im Podcast und jetzt kommt Reference zu der Folge mit Aya Jaff. Der Kapitalismus wird nicht sterben. Aber wir können unser Geld besser und nachhaltiger anlegen und mit mehr Verantwortung. Und ich glaube, das mit Visual Vest wäre zum Beispiel ein Schritt in die richtige Richtung. Mit dem Gutscheincode BabyGotBusiness bekommt ihr zum Einstieg 50 Euro für den Shop eurer Wahl. Mehr Infos bekommt ihr auf www.visualvest.de/BabyGotBusiness. Da seht ihr die ganzen Benefit Stores. Probiert's doch mal aus. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt schon Geld anlegt. Wenn nein, dann solltet ihr euch dringend 2021 spätestens damit beschäftigen. Hier werdet ihr auf BabyGotBusiness auch bestimmt noch die eine oder andere Folge zu dem Thema hören und ihr könnt hier schon mit 25 Euro im Monat starten. Mehr ist natürlich besser, aber ein kleiner Sparplan ist überhaupt immerhin ein Sparplan, vor allem vielleicht für den nächsten Urlaub, den wir hoffentlich 2021 alle mal machen können oder, ja, weiß ich nicht, einfach persönliche finanzielle Unabhängigkeit ist ja etwas, was ich immer predige. Also probiert's doch einfach mal selber aus mit dem Code BabyGutBusiness. Und geht vor allem auf die Internetseite www.visualvest.de/BabyGutBusiness, um euch vorher unbedingt auch über die Risiken und Chancen von Geldanlage zu informieren. Das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig, dass man grundsätzlich weiß, worauf man sich einlässt. Und ja, jetzt geht's weiter oder jetzt geht's erstmal richtig rein in das Jahr 2020, in mein Podcast-Jahr 2020.
Self-Branding, du hast es gesagt, das ist in Deutschland, hat immer noch diesen negativen Touch. Es hat immer noch dieses, jemand inszeniert sich auf einem dieser Social-Media-Kanäle und erzählt irgendwas, wo ich denke, ich will jetzt nicht in dein Leben eintauchen eigentlich. Und warum erzählst du mir das? Bei mir war das tatsächlich so und muss ich wirklich sagen, dass das ganze Thema Positionierung, Sichtbarkeit für mich der soziale Aufstieg war. Also für mich war das wirklich so, dass ich eigentlich aus einem Elternhaus komme, wo ich keinen finanziellen Background hatte. Wir saßen nicht am Abendbrottisch und haben jeden Abend Bilanzen rauf und runter gerechnet. Und meine Eltern haben gesagt, wer solltest du irgendwann Unternehmerin werden, so und so läuft's. Oder ins Berufsleben gehen, so und so läuft's. Sondern die waren sehr mit sich selbst beschäftigt, sind irgendwann mal nach Deutschland eingewandert und haben einfach wahnsinnig viel gearbeitet. Sodass ich für mich festgestellt habe, dass ich irgendwann mir selber ein Netzwerk erarbeiten musste und irgendwann auch eine Sichtbarkeit generieren musste. Und deswegen sage ich immer, so dieses Thema Self-Branding und sich zu positionieren und aufzuzeigen, wofür man steht und welche Themen man repräsentiert, war für mich wirklich rauszugehen aus meiner Bubble, in der ich sozusagen sozialisiert worden bin. Und ich habe mir darüber ein eigenes, ja, wenn du so willst, Publikum, ein eigenes Netzwerk kreiert. Und deswegen, wenn man diese Geschichte mitbekommt, ist es was komplett anderes, wie Trump twittert irgendwelchen schönen Kram. Und das ist etwas, wo man immer so ein bisschen, finde ich, relativieren muss und den Zusammenhang sehen muss. Und du kennst das besser als ich. Ich folge sehr vielen Menschen, gerade auch auf Instagram. Ich entdecke da Menschen, die ich nie im Leben so entdeckt hätte, weil sie sehr gut darin sind, sich selber zu positionieren, aber vor allem mit einem Thema. Also nicht die Ich-Message im Vordergrund, sondern über sie als Person auf ein Thema aufmerksam machen. Und das finde ich großartig.
Das ist so eine coole Geschichte, die ich jetzt gerade gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ich kann das zu 1000% unterschreiben. Also es ist bei mir genau das Gleiche. Meine Eltern, also mein Dad ist Handwerker und meine Mom hat seit 50 Jahren den gleichen Job bei der Stadt. Die haben mit Unternehmertum ungefähr so viel zu tun wie ich mit, weiß ich nicht, Mathematikformeln oder so in meinem täglichen Business. Und es war halt genau das Gleiche bei mir. Wenn jetzt schon nach den ersten 10, 15, 20 Minuten Leute sagen, okay, geil, Tijen, Ani, you got me, ich will jetzt Self-Branding betreiben. Egal in welchem Beruf, egal auf welcher Karriereposition ich mich gerade befinde. Braucht man denn jetzt wirklich eine Strategie? Also muss ich mich hinsetzen und das irgendwie mal runterschreiben? Oder weiß ich nicht, muss ich mir irgendwie einen Plan machen, einen Redaktionsplan? Wie machst du das? Oder hast du das gemacht?
Also ich habe bis heute keinen Redaktionsplan, aber ich habe eine Vision für das, wo ich hin will. So, und was mir geholfen hat, ist, dass ich am Anfang mich schon einmal hingesetzt habe und so abgeglichen habe, ehrlich gesagt, so Eigen- und Fremdwahrnehmung. Also ich habe einfach mal wirklich auf ein Blatt Papier geschrieben, wo ich glaube, wo ich richtig gut drin bin. Also so Talente, ob das jetzt das Thema Menschen zusammenbringen, vernetzen, Kommunikation, präsentieren ist und. Und bin damit zu Kollegen, Kolleginnen, nicht Freunden und Familie, weil ich finde, die sind immer total biased. Also die sagen eher so, ja, alles super, was du machst. Und du denkst dir dann total toll, ich fühle mich gut. Aber so richtig, sage ich mal, diesen von außen Blick haben sie natürlich nicht. Und das heißt, ich habe Kollegen, Kolleginnen gefragt, die zum Teil auch eine ganz andere Meinung hatten als ich oder die mich auch mal kritisiert haben in Dingen, weil ich der festen Überzeugung bin, zu einer guten Positionierung gehört auch eine Diversität des Netzwerks. Also du musst Leute um dich herum haben, die auch mal kritisch auf dich drauf gucken und sagen, da verrennst du dich gerade. Und mir hat sehr geholfen, dass die Leute gesagt haben, ja, stimmt. Also mir ist auch aufgefallen, du kannst unglaublich gut präsentieren oder du bist gut in Kommunikation oder eben im Netzwerken. Aber mir ist auch aufgefallen Folgendes. Und das hat mir sehr geholfen, wirklich einmal klar zu werden, so in dem Ganzen, wie ich mich darstellen will, wie ich eben auch rüberkommen will. Also welche Talente kann ich eben besonders gut kommunizieren, welche Fähigkeiten, was möchte ich anderen Menschen mitgeben? Und das unabhängig des Jobs, in dem ich bin. Und irgendwann begann dann der Punkt, wo ich mir überlegt habe, gibt es denn auch ein thematisches Thema, also gibt es ein fachliches Thema, mit dem ich mich eigentlich die ganze Zeit beschäftige? Und natürlich in dem Moment, als ich GDW gegründet habe, war ja klar, dass ich mich für Diversity einsetze. Aber auch da habe ich mich eingearbeitet. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie, weil ich einen diversen Background mitbringe und eine Frau bin, automatisch diese Themen besetzen sollte. Das sind ja auch Schubladen, ja. Aber ich habe angefangen, dieses Thema wie so eine Art fast schon Magisterarbeit für mich aufzubereiten. Ja, ich habe dann irgendwie viele Zahlenstudien, Datenfakten gelesen. Und der letzte Schritt war dann, und das ist, finde ich, das Wichtigste und das auch am herausforderndste, ich habe mir eine Meinung gebildet. Also ich habe überlegt, finde ich die Quote gut, ja, nein, wenn ja, warum? Oder so Themen wie, wie können eigentlich mehr Frauen in Führungspositionen kommen oder in Tech-Jobs? Und habe dann angefangen, diese Meinung zu teilen. Und natürlich gab es da auch Gegenwind und bis heute im Übrigen, aber eine gute Positionierung macht eben auch eine gute Meinungsstärke aus.
Mein nächstes Highlight des Jahres war das Gespräch mit Aya Jaff. Aya ist 25 Jahre jung erst und gilt als das Wundermädchen der deutschen Tech-Szene. Sie ist Gründerin verschiedenster Startups, hat sich selber damals Coden beigebracht. Das war so ein bisschen ihr Steckenpferd auch ganz lange. Mittlerweile ist sie Speakerin und gibt ganz viele TED-Talks und hat neuerdings auch ein Buch geschrieben mit dem vielversprechenden Namen Money Makers. Das handelt praktisch von den ersten Schritten an der Börse, also wie schaffe ich irgendwie als ja nicht wirtschaftsinteressierter Mensch beziehungsweise vielleicht jemand, der sich auch noch nie mit Aktien und Anlagestrategien beschäftigt hat, den Einstieg in das Aktiengeschäft. Und man bekommt super viele Wirtschaftsinsights, aber auch ganz viel mit über Ayas Mindset zu Geld. Und das ist eben nicht so kapitalistisch, wie vielleicht der Name ihres Buches vermuten möchte. Zum ersten Mal habe ich Aya entdeckt in der Fachpresse. Ich glaube, das war in der W&V. Die hat nämlich zusammen mit Diana zu Löwen, das ist eine relativ bekannte Influencerin, eine eigene Agentur gegründet. Da waren noch mehr Gründer mit dabei. Es ging aber grundsätzlich darum, dass diese Agentur praktisch Influencer-Marketing ganzheitlich neu gedacht hat, beziehungsweise deren Anspruch war es irgendwie, Marken und Medienhäuser zu beraten und neben dem ganzen Influencer-Thema denen dann zum Beispiel auch zu einer Kampagne passende Website zu bauen oder langfristige Strategien umzusetzen, Content-Strategien zu machen. Und das fand ich extrem spannend, weil das ist natürlich auch im Grunde so ein klitzekleines bisschen das mein eigenes Geschäftsmodell. Das heißt, man muss ja auch die Konkurrenz immer im Auge behalten. Aus der Agentur ist leider nichts geworden. Die gibt es nicht mehr. Aber ich habe Aya in unserem Gespräch als super, super selbstbewusst wahrgenommen. Das heißt, das wird wahrscheinlich überhaupt nichts ausgemacht haben, dass das ein Projekt ist, was gescheitert ist. Sie war mega reflektiert, aber trotzdem extrem cool und locker. Ihr werdet das gleich hören. Und man kann sich richtig, richtig gut vorstellen, wie sie zum Beispiel mit dem Longboard irgendwie durch Nürnberg zur Arbeit fährt. Das ist ihre Heimatstadt. Und genau da habe ich auch mit ihr gesprochen. Und die besten Stellen, die hört ihr jetzt. Ganz, ganz viele Leute kommen halt zu mir und sagen so, ja, Anni, was sind denn die ersten Schritte? Also was würdest du denn machen, wenn man jetzt so gar nicht weiß? Also A, natürlich erstmal Shoutout Ayas Buch lesen, weil das schon sehr einsteigerkonform ist, würde ich sagen, oder?
Auf jeden Fall.
Aber vielleicht hast du ja so drei First Steps, die jeder irgendwie morgen mal umsetzen kann.
Puh, ich finde das ganz interessant gerade. Wir haben zwei verschiedene ja, Herangehensweisen gelernt, glaube ich, wie man das machen kann. Ich bin ja total die Person gewesen, die einfach nur aus Interesse quasi das Ganze gemacht hat. Und du hast es aus so einem Sicherheitsbedürfnis ausgestartet und hast dann erst in den Sachen quasi dich angelesen und geschaut, okay, wie mache ich das denn da? Genau das sollten die Leute erstmal machen. Also auch ganz viele Leute kommen auf mich zu, ja, was kann ich denn da hier machen? Und wie schauen erste Schritte aus? Und ich sage dann immer, du, setz dich einfach mal hin an einen Tisch, Blatt Papier rausholen und dann schreiben, warum du dich überhaupt mit diesem Thema beschäftigen möchtest. So. Für mich war es einfach nur, den Spaß zu entdecken. Und da habe ich nicht an Rente gedacht. Ich habe nicht daran gedacht, irgendwie jetzt, der Staat und meine Rentenlücke und das muss ich auffrischen und auffüllen. Das ist so eher dieser Weg, den Madame Moneypenny einschlägt. Was ich auch in meinem Buch natürlich drin habe, das ist so Eigenfinanzen klären, schauen, okay, was sind deine Einnahmen, Ausgaben. Wenn das der Grund ist, warum du dich mit Aktien beschäftigen möchtest, dann ist das auf jeden Fall so der erste Schritt, den du machen solltest. Erstmal deine eigenen Finanzen unter Dach und Fach kriegen, einen Überblick bekommen, wo geht das Geld raus, wo kommt das Geld rein, wie viel kannst du zur Seite vielleicht legen, wie kannst du so ein kleines, finanzielles Polster für dich aufbauen. Und dann würde ich sagen, ist der zweite Schritt, wenn du sagst, okay, ich beschäftige mich vor allem auch mit Aktien, weil mich interessiert, wie ich das Geld potenziell irgendwie vermehren kann, dann finde ich, ist der richtige Schritt zu sehen, okay,
wenn ich mich so komplett verloren fühle in dieser ganzen Aktienwelt und gar nicht weiß, mit welchem Aktienwert ich anfangen kann, dann schau einfach mal die Produkte an, die du jeden Tag verwendest oder Klamotten, die du jeden Tag trägst. Dann kannst du dir ein Unternehmen raussuchen und ich weiß nicht, sagen wir mal, es ist Apple. Du kannst dir ein Unternehmen raussuchen, weil du denkst, okay, ich habe die Apple-Kopfhörer, ich habe den Laptop, ich weiß, ich kann diesen Trend schon spüren. Ich kann sogar spüren, dass der Trend irgendwie abneigt, weil meine Freunde irgendwie von dem neuen iPhone erzählen und gar nicht begeistert sind. Weil, ich weiß nicht, die Preise fallen immer mehr und die verkaufen sich nicht mehr so gut. Dann hast du so ein bisschen schon so ein Gefühl von, okay, wo steht die Marke? Einfach nur so ein Bauchgefühl. Und sobald du dieses eine Unternehmen für dich gefunden hast, kannst du dir schon mal die Aktienkurse dazu anschauen, kannst du die Marktkapitalisierung dazu anschauen, kannst du einfach so ein bisschen mal auf finanzen.net zum Beispiel die ganzen Daten dazu anschauen und was es dazu so gibt. Und der dritte Schritt, den ich jetzt nehmen würde, ist, nachdem du dann idealerweise auf YouTube oder eben das Buch gelesen hast bei mir oder eben Madame Moneypenny gelesen hast oder was auch immer und ja, die Basics so ein bisschen drauf hast, kannst du ja dann eine App wie Trade Republic oder Bucks runterladen und da idealerweise erstmal mit Spielgeld beginnen. So in diese eine Aktie, die du eben ins Visier genommen hast, zu investieren. Und ich rede wirklich von Spielgeld und das auch nicht mit viel Geld, also vielleicht 50 Spielgeld, 50 Euro dann in dem Sinne, ja, investieren und einfach mal schauen, hey, wie fühle ich mich dabei? Habe ich Spaß dran? Checke ich die App jeden Tag aus? Bin ich eher der Ruhige? Checke ich die App vielleicht nur einmal im Monat aus? Freue ich mich total krass, wenn es steigt? Oder bin ich da eher gleichgültig? Spiele ich eher auf Risiko? Oder bin ich eher jemand, der immer alles researcht? Stehe ich überhaupt auf Einzelaktien oder bin ich eher ein Fan von einer ganzen Branche? Das kann ja auch sein. Und dann wäre in Klammern der vierte Schritt natürlich in dem Sinne, dass du dich dann mit verschiedenen Branchen informierst und schaust, ob nicht ETFs vielleicht die bessere Wahl für dich wären. Eine andere Sache ist natürlich, du meintest jetzt in gutes Investieren. Generation Fridays for Future, die bewegen sich natürlich auch in diesem, ja, wie kann ich nachhaltig irgendwie mein Geld anlegen? Und da ist es natürlich dann für mich auch wichtig gewesen zu sagen, okay, ich investiere eben ganz bewusst nicht in sowas wie Kohle oder in Erdölverarbeitung oder ich weiß nicht, all diese Dinge, die mit fossilen Brennstoffen einfach zu tun haben, sondern ich investiere in Clean Energy. Das ist auch ein Fonds, in den man investieren kann und der wirklich dann Unternehmen drin hat, die einfach nur mit, ich weiß nicht, Wind- und Solarenergie zum Beispiel arbeiten. Und das sind total coole Alternativen, finde ich, wo man sich, finde ich, sein Fonds genauso zurechtbiegen kann wie sein eigenes Outfit. So, wenn du nicht drauf stehst, dann machst du es weg. Wenn das nicht deine eigene Persönlichkeit widerspiegelt, dann lass es raus. Und das finde ich so cool an Börse selbst. Also man kann sich seinen eigenen Stil so richtig zurecht finden und verschiedene Dinge ausprobieren und schauen, mit was man sich eben wohlfühlt. Oh Gott, ich habe schon so viele Schlagzeilen einfach gehört von vermeintlich guten Unternehmen, die dann aber zum Beispiel auch Greenwashing betreiben und einfach nur nach außen hin gut sind. Aber natürlich, ich finde, wenn man den Versuch anstellen kann, gute Unternehmen rauszusuchen, in Anführungsstrichen, dann sollte man das auch wahrnehmen, weil ich will schon eine Welt, die besser ist, als die Generation davor sie hinterlassen hat. Und ein Teil davon ist es, die Unternehmen zu unterstützen und sogar finanziell zu unterstützen, die halt eben auch eine sozial gerechte Art haben, ihre Produkte herzustellen, eine Art haben, wie sie die Umwelt nicht belasten und wie sie sogar ihre, ich weiß nicht, all diese Kriterien eben von sozialer Gerechtigkeit und Umweltaktivismus. Ich finde, das sollte alles mit beachtet werden. Oder halt eben auch, es gibt sogar einen Fonds, der hervorhebt, wie viele Frauen in dem Unternehmen Führungspositionen haben.
Hammer.
Es sind so viele Dinge dabei, die man einfach mit beachten kann. Und es ist so viel dabei, wo ich sagen würde, ja, ich würde das per se als gut beschreiben. Aber auch in einem Buch sage ich halt eben. Ja.
Oder halt wenigstens besser.
Genau.
Das würde ja schon reichen im ersten Schritt. Ja.
Das würde reichen für mich. Und ich weiß, es gibt viele Menschen, die sehr idealistisch sind und sagen, nee, ich lasse die Finger komplett davon, weil ich einfach so sehr davon überzeugt bin, dass Geld einfach
Scheiße quasi ist.
Die Quelle des Bösen ist.
Ja.
Aber dann sage ich mir so, hä, aber du musst doch trotzdem Essen, Klamotten kaufen und so weiter, aber damit unterstützt du doch auch Unternehmen, oder nicht? So, genauso wie du einen Stimmzettel hast in deiner eigenen Brieftasche und sagen kannst, okay, ich gebe jetzt H&M 2 Euro für diese Socken, kannst du auch diese 2 Euro in H&M reinstecken über Aktien oder was weiß ich. Also, das ist für mich derselbe Thought Process.
Mhm. Ja.
Und deswegen sollte man da nicht viel strenger sein, idealistisch gesehen, wenn es jetzt einfach um Geld anlegen im Kapitalmarkt geht. Also genauso wie man da einfach auch Ausnahmen hat in seinem ja, Day-to-Day-Business, wenn man einfach in die Stadt geht oder online shoppt. Da achtet man da vielleicht auch nicht komplett drauf.
There's been something I've been thinking about a lot lately. It's something you won't learn in your economics class at uni. It's something that can make or break your career. It's about how to turn anger into something highly essential for your progress in work and in life. More angry and angry, and let me tell you what this moment showed me. That being pissed off was actually the best thing that happened to me. Because then and there I realized I had a business idea. What if the world just needed a skateboarding brand or a sneaker brand for women that would cater to all these people who wanted bright colors in their shoes and crazy patterns, just like I saw in the men's section? So this emotion gave me something that the books couldn't give me, that the magazines couldn't give me, and that all these professors and teachers who talked about entrepreneurship couldn't teach me. It finally gave me the kick off of that damn couch. It was the anger that led me to coding my own solutions for the problems that I was looking for in this world.
Aha. Oh mein Gott, ja, ich bin eine unglaublich emotionale Person, wenn man so möchte. Manch BWLer würde jetzt mit Statistiken und Zahlen erstmal ankommen, um eine Branche zu entdecken, in der jetzt aktiv wird. Aber für mich war es tatsächlich immer diese emotionale Frage von, was dann im TED-Talk auch dran kam, what pissed me off today? Also was hat mich heute richtig auf den Wecker gebracht? Und das habe ich mir auch echt jeden Tag teilweise, als ich in dieser Business-Idee-Suche auf dieser Journey einfach war, habe ich mir jeden Tag ein Blatt Papier genommen und mit dieser Überschrift angefangen, what pissed me off today? Und so bin ich auch auf die Idee gekommen, die mich jetzt quasi interessiert, mit der ich auch irgendwann vielleicht, wie du mich dann vielleicht in einem halben Jahr oder so in den News siehst, I don't know. Aber das ist halt wirklich einfach ein persönliches Problem, was mich dann so krass getriggert hat, wo ich mir denke, ey, das muss doch irgendwie besser laufen, weil ich denke mir ganz natürlich so, wenn es mich nervt, dann kann es nicht eine Lösung geben, die Leute zufriedenstellt. Auch wenn du irgendwie was online siehst oder so, vielleicht ist diese Lösung nicht genug. Da kann man bestimmt noch was verändern.
Mein nächstes Highlight ist das Gespräch mit Pamela Reif. Und zwar deswegen, weil ich die Pam schon echt lange kenne mittlerweile und es deswegen besonders intim und auch total locker und cool war. Ganz kurz, wer vielleicht Pamela Reif noch nicht kennt, das kann fast gar nicht sein, denn sie ist Deutschlands bekannteste, größte, berühmteste, erfolgreichste Influencerin mit mittlerweile über 6,7 Millionen Followern. Als wir das Gespräch im Februar 2020, glaube ich, aufgezeichnet haben, hatte sie, soweit ich mich erinnere, in Anführungszeichen nur 3,6 Millionen Follower und ist damit offiziell meine Top-Gewinnerin der Pandemie. Diesen rasanten Follower-Anstieg kann man sich so erklären, dass sie natürlich mit ihren Home-Workouts und überhaupt mit ihrem ganzen Workout-Plans und mit ihr als Autorin für ihre Kochbücher und so weiter natürlich gerade in dieser Situation komplett den Zahn der Zeit getroffen hat und ja, das am Ende auch total klug vermarktet hat und total natürlich vermarktet hat. Denn während die meisten Influencer in der Zeit irgendwie ihre Werbeaktivitäten nach außen runterfahren mussten, konnte Pam die praktisch nochmal um ein Zehnfaches hochschrauben, denn das war Werbung bzw. Inhalt, der gut ankam, der den Leuten geholfen hat, wenn sie zu Hause irgendwie Beschäftigung und überhaupt sportlich sein wollten. Und ja, ich respektiere das total und finde das sehr bewundernswert. Als ich sie das letzte Mal gesehen hatte, bevor wir das Gespräch aufgezeichnet haben, hat sie mit ihrer damaligen Managerin Weihnachtsfeier gehabt. Das war auch nach dem Shooting und sie hat uns dann, mich und Farina, damals eingeladen, da mitzukommen. Das war in Hamburg und wir haben zusammen einen Döner gegessen auf der Reeperbahn. Ja, Pamela Reif hat einen Döner gegessen. Ich glaube, das war der letzte Döner ihres Lebens. Ich habe sie das übrigens auch im Podcast gefragt. Wer die Antwort auf diese Frage möchte, der muss sich das gesamte Gespräch mit Pamela nochmal reinziehen. Das Gespräch, was ihr jetzt hört, haben wir auch in der Pause von einem Shooting Anfang des Jahres in Fuerteventura, glaube ich, war das, aufgenommen. Auch das war einfach im Hotelzimmer ganz entspannt, uns zusammengesetzt und drauf losgequatscht. Und es hat mir sehr gut gefallen. Ich bin alle meine Fragen losgeworden. Auch eure Fragen habe ich vorher bei Instagram aufgenommen und verarbeitet. Und ja, worüber haben wir gesprochen? Wie man grundsätzlich erstmal so eine krasse Karriere aufbaut und wie man so unfassbar erfolgreich wird, auch vor allem auf der Plattform Instagram. Das ist ja mittlerweile wirklich gar nicht mehr so leicht, da irgendwelche relevanten Reichweiten zu erzielen beziehungsweise überhaupt sichtbar zu werden. Und sie hat ja wirklich in einem Jahr nochmal in Millionenhöhe ihre Followerzahlen verdoppeln können. Dann natürlich im Zentrum steht die Frage, woher sie ihre Disziplin nimmt und vor allem auch ihre Motivation. Denn man hat irgendwie nach außen hin das Gefühl, sie macht nie Pause. Ich finde, wenn man ihr Leben so ein bisschen verfolgt über Social Media, das ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass man wahrscheinlich immer nur Fragmente davon sieht, aber man hat das Gefühl, sie gibt immer 120%. Und das finde ich sehr bewundernswert. Und natürlich die Antwort auf die Frage, ob sie nicht einfach auch mal eine Pizza isst, so einmal im Monat mit Netflix auf der Couch chillt. Und ja, das Gespräch war super schön. Es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Sie ist eine ganz tolle Persönlichkeit und deswegen ist sie eines meiner Highlights 2020. Kurze und Werbeunterbrechung für eine App, die mit Sicherheit unter meinen Top 5 meistgenutzten Apps 2020 ist. Und das sage ich nicht nur so, denn ich benutze die App länger schon, als es diesen Podcast gibt. Und es geht dabei um Blinkist. Blinkist fasst Sachbücher in einfachen kurzen Worten und Zusammenfassungen zusammen, die man entweder lesen oder hören kann. Macht mittlerweile auch ganz coole Vorschläge entlang eines Algorithmus, der basiert natürlich auf dem, was ihr sonst so hört und lest. Es gibt aber mittlerweile auch sogenannte Wissensmodule, in denen ihr praktisch ja tiefer in ein Themengebiet eintauchen könnt und euch dann fast ganz umfänglich dazu immer natürlich in Klammern in Short informieren könnt. Aber um sich mal kurzfristig in ein Thema einzuarbeiten oder ja sich grundsätzlich mal einen Überblick über irgendein Themengebiet wie zum Beispiel Antirassismus oder weiß ich nicht, Psychologie und so weiter zu informieren, ist das wirklich perfekt. Ich nutze das auf täglicher Basis, ich nutze das zur Vorbereitung für Vorträge, für meinen Podcast, für, blöd gesagt, auch für Smalltalk. Und ich würde euch wirklich empfehlen, das Jahresabo abzuschließen direkt, denn es ist A, günstiger und B, macht es einfach total Sinn, weil grundsätzlich ist es mit Sicherheit gut investiertes Geld in die eigene Bildung und ihr bekommt natürlich auch in diesem Podcast wieder 25% auf das Jahresabo unter www.blinkist.de/babygutbusiness.
Ja, so habe ich eben mit der Zeit gemerkt, dass man es doch manchmal einfach selber am besten kann.
Ja. Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen in deiner Vergangenheit am Wühlen.
Ja.
Wie hat das denn überhaupt alles angefangen? Also wann war der Punkt, wo du gesagt hast, ich mache da jetzt irgendwie ein Business draus? Aus Instagram,
ja, auch gar
aus
nicht.
Social Media.
Das ist ja so lustig. Bei mir, es gibt keine Punkte bei mir im Leben. Also ich habe das mit 15, 16 angefangen, einfach aus Spaß. Eine Freundin aus der Parallelklasse hatte das angefangen. Und dann habe ich da auch Bilder gepostet und hatte halt mein Profil immer auf öffentlich gelassen.
Einfach bei Instagram?
Ja, einfach bei Instagram. Und meine Eltern haben mir dann auch gefolgt und geliked. Also ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich was verstecken muss oder so. Und hab da Selfies gepostet und aus dem Sport ein paar Bilder und von meinem Mittagessen bei Vapiano habe ich ein Bild gepostet. Ich habe die Bilder noch alle so im Kopf, die allerersten. Und dann ist das einfach gewachsen. Früher gab es ja noch diese Entdeckenseite. Wenn man bei der gelandet ist, dann also diese Entdeckenseite, die war früher für jeden Instagram-User, ich glaube, weltweit gleich. Mhm. Und das war so ein Pool von Bildern, die da dann für ein paar Stunden drauf gelandet sind. Das war nicht wie heute, dass das personalisiert war an jeden Account, sondern das war so eine generelle Entdeckenseite. Und wenn man da drauf gelandet ist, hatte man halt plötzlich ein paar tausend Likes mehr. Und wenn man einmal da drauf gelandet ist, ist man da immer und immer wieder drauf gelandet. Und so kam dann irgendwann der Punkt, dass ich relativ schnell gewachsen bin. Und dann hatte ich, als ich Abi gemacht habe, hatte ich 500.000 Follower, was ja eigentlich schon sehr viel ist. Aber das hat damals kein Mensch interessiert. Also das war auch für mich nicht so, oh ja, jetzt mache ich ein Business raus. Sondern, keine Ahnung, habe ich halt meine Follower gehabt, aber ich wollte immer noch studieren gehen und ich wusste halt nicht was. Und meine Begabungen waren laut Tests 90% Mathematik. Und ich habe mich jetzt aber nicht im Mathestudium gesehen. Und BWL hat dann irgendwie auch, haben so viele gemacht. Und dann dachte ich, okay, ich mache jetzt Pause. Mir rennt ja nichts davon. Und dann habe ich halt Instagram weitergemacht und das habe es aber immer noch nicht kapiert. Also meine Leitung war da auch echt lang, dass ich da was hätte draus machen können. Und dann habe ich mich sogar in Mannheim bei BWL eingeschrieben, wurde auch angenommen, bin aber keinen einzigen Tag hingegangen. Dann dachte ich, ich mache ein Fernstudium. Also bei mir gibt es keinen Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt werde ich Influencer. Und dann hatte ich meinen ersten Auftrag, das war über Your Tea, diese australische Teefirma. Mhm. Und da habe ich $50 für ein Bild bekommen und die haben 8 Bilder gebucht und dann hatte ich $400, dann habe ich mir erstmal eine Louis Vuitton-Tasche davon gekauft. Das war so mein erster Kauf von meinem ersten Gehalt. Und dann meinte ich, Mama, guck mal, wie cool. Ich konnte mir so eine Louis Vuitton-Tasche davon kaufen. Und dann kam irgendwie eins zum anderen, aber ich hatte noch nie eine Strategie, ich habe noch nie in meinem Leben einen Businessplan aufgestellt. Dieses Jahr mit meinem Bruder ist so das erste Jahr, wo wir wirklich langfristiger planen und wirklich sagen, okay, wir machen da jetzt mal eine Strategie dahinter. Das wird jetzt auch nicht anders, als es bisher war, also nicht weniger persönlich oder so, sondern einfach, weil ich Hilfe habe, kann ich andere Projekte noch in Angriff nehmen. Aber ansonsten, so blöd das auch klingt, ist bei mir alles immer sehr viel nach Bauchgefühl.
Die meistgestellte Frage, wie schaffst du das jeden Tag, so motiviert zu sein, so diszipliniert zu sein? Wie hältst du das hoch? Und gibt es auch mal Tage, wo du einfach keinen Bock hast und es dann trotzdem machst oder auch nicht?
Also das Ding ist, mir macht das halt alles richtig viel Spaß. Ich muss mich dazu nicht zwingen und ich hatte auch noch nie das Gefühl, dass ich eine Social-Media-Pause machen muss oder dass ich das mal abschalten muss oder so. Mir macht das richtig viel Spaß und ich hatte in den 7 Jahren auch noch nie das Gefühl, dass es mir keinen Spaß macht. Und dadurch, dass ich halt alleine arbeite, weiß ich, niemand anders wird mir die Arbeit abnehmen und wenn ich, je länger ich Pause mache, desto mehr habe ich hinten raus zu tun. Und natürlich hat man, also auf meinen Beruf habe ich eigentlich immer Lust. Aber ich muss sagen, auf Sport, da muss ich mich manchmal echt am Riemen reißen, weil, also zum Sport motivieren, das ist auch bei mir ein Thema. Allerdings weiß ich ja nach all den Jahren, dass ich mich danach besser fühlen werde und dass ich danach denke, oh Gott, Pamela, jetzt nach 7 Jahren hättest du auch mal checken können, dass es nur der anfängliche Schweinehund ist und dann sobald du dort bist, ist alles gut. Und manchmal mache ich es dann so, dass ich dann zu mir sage, ich gehe zum Sport und ich mache heute ein ganz leichtes Workout. Hauptsache, ich habe irgendwas gemacht. Und sobald ich dann dort bin, gebe ich eh wieder Vollgas, weil ich dann denke, ach, so von wegen, macht mir ja, ist ja mein Ding hier, weil das ist nur das Hingehen schwierig und dann ist alles okay. Also so, und das ist auch im Arbeitsalltag jetzt, wo ich mich praktisch selber daran erinnere. Manchmal fällt es mir schwierig, eine neue Aufgabe anzufangen. Ich habe eine To-Do-Liste und da sind Sachen drauf und sobald ich eine Sache angefangen habe, dann arbeite ich die auch echt ab, ohne Pause oder mit kleinen Pausen. Aber dann die nächste Aufgabe anzufangen, da fehlt mir manchmal der Draht hin. Und dann stehe ich vor meinem Bruder und sage, Dennis, ich weiß, was ich zu tun habe, ich kann nur nicht anfangen. Und dann meint er, willkommen in meinem Leben.
Neben der Corona-Krise sicherlich das wichtigste und größte Thema, was uns 2020 beschäftigt hat, und zwar die Bewegung Black Life Matters. Und die hat am 2. Juni 2020 ihren Höhepunkt gefunden in dem sogenannten Blackout Tuesday, an dem ja Privatpersonen, Marken, Influencer, Persönlichkeiten des öffentlichen Internetlebens schwarze Vierecke in ihren Instagram-Feed gepostet haben. Das hat unter anderem viel Kritik gegeben, aber auch sein Ziel nicht verfehlt. Und das war Aufmerksamkeit auf das Thema lenken und einen riesigen Buzz kreieren. Ich habe nochmal nachgeschaut. Aktuell sind unter dem Hashtag Blackout Tuesday 21,3 Millionen Beiträge zu finden, was echt eine große Menge ist. Und unter dem Hashtag BLM immerhin noch 7,8 Millionen Beiträge. Ich bin der Meinung, und das als Fazit vorweg, dass das wichtig war und dass erstmal ein grundsätzliches Grundrauschen im Internet immer gut ist für so eine Bewegung. Ausgelöst wurde das Ganze natürlich durch die Polizeigewalt, die ja in den USA gegen People of Color wirklich außerordentlich hoch geworden ist, beziehungsweise zum ersten Mal durch den Fall durch George Floyd, der dadurch gestorben ist. Dadurch hat es so seinen tragischen Höhepunkt erreicht. Diese ganze Geschichte und was das irgendwie mit der Social-Media-Landschaft gemacht hat, aber überhaupt, was ist dieses Thema Rassismus und wie sind wir in Deutschland, die ja sowieso schon vorbelastet sind, davon irgendwie nochmal anders betroffen, beziehungsweise was hat diese Bewegung auch mit unserem Land gemacht? Das habe ich mit Dr. Amalini Hasselbeck besprochen. Die lebt als Tech-Unternehmerin in San Francisco, ist aber selber mit Migrationshintergrund in Deutschland geboren und aufgewachsen. Und ich fand diese Kombination aus Unternehmerin und engagierter Person, die praktisch aus allererster Hand von ihren eigenen rassistischen Erfahrungen berichten kann, sehr, sehr spannend. Und mit ihr habe ich mich dann eine Woche nach diesem besagten Blackout Tuesday zum virtuellen Gespräch getroffen. Und sie hat mir beziehungsweise uns allen nochmal ganz klar den Unterschied zwischen Nicht-Rassismus und Antirassismus erklärt, aber auch wo und wie sich struktureller Rassismus äußert, den wir teilweise im Alltag gar nicht wahrnehmen. Wir haben versucht, gemeinsam Denkanstöße und Ideen zu formulieren, was jeder von uns im Alltag irgendwie dagegen machen kann, was ich aber auch ganz konkret in meinem Berufsumfeld machen kann, wo ich viel Einfluss auf Marken und Entscheidungen von Marken und Influencern und Außenwahrnehmungen von gewissen Kampagnen, Werbekampagnen und so weiter irgendwie nehmen kann. Und ja, nicht zuletzt uns auch mit der Kritik an der Influencer-Szene und deren Umgang mit dieser ganzen Bewegung gestellt und das ausdiskutiert und analysiert. Das ganze Gespräch könnt ihr natürlich in voller Länge nochmal finden, wenn ihr weiter im Feed hier runterscrollt bei Spotify. Ansonsten hier schon mal die wichtigsten Highlights auf ein Ohr.
Ich habe das erstmal als Quote gelesen. Ich habe halt diesen Quote gelesen, das von der Angela Davis, die halt dieses das einfach als Quote erfasst hat, dass es halt, dass man halt sich in einer Gesellschaft, die rassistisch ist, dass man das nicht reicht, ein nicht Rassist zu sein, sondern dass man sich als Antirassist positionieren muss. So, und über diesen, ich habe darüber sehr, sehr viel nachgedacht, was das bedeutet, weil es gibt halt so viele Themen, wofür ich gar keine Worte finde, und ich find's toll, dass mir da jemand Worte gegeben hat, um das zu erklären. Erstmal, wir können darüber sprechen, was ist Rassismus? Rassismus ist eigentlich ein sehr bewusster Akt. Ich bin bewusst rassistisch. Also ich äußere mich rassistisch, wenn ich weiß, was ich tue. Plus dazu noch habe ich doch diese ganzen unbewussten Rassismus, den ich in mir vielleicht noch trage. Nicht rassistisch zu sein heißt im Endeffekt, dass ich mich nicht bewusst rassistisch äußere. So, vielleicht habe ich aber noch ganz viele unbewusste Themen. Vielleicht greife ich nicht ein, wenn andere gerade rassistisch behandelt werden. Vielleicht habe ich gar keine Ahnung, was Rassismus eigentlich im Alltag überhaupt bedeutet. So, der Antirassist, das ist für mich der einzige Teil, der aktiv handelt. Der Nicht-Rassist ist vor allem passiv, ne? So, das ist halt der entscheidende Unterschied auch nochmal. Der Antirassist ist derjenige, der halt ganz aktiv sich mit sich selber und seinem eigenen Rassismus auseinandersetzt und sich selber halt hinterfragt, seine eigenen Perspektiven hinterfragt, seine eigenen Privilegien hinterfragt, dann aber auch selber sich äußert, sich selber sein Wissen irgendwie auch teilt und bei anderen Menschen, wenn er sieht, dass Rassismus passiert, dass der halt auch sich einsetzt dafür. Um ein einfaches Beispiel zu nennen, wenn ich im Job sitze und neben mir gibt es keinen einzigen, der Migrationshintergrund hat in meinem Büro, dieses Thema sollte vielleicht mal angesprochen werden. Das ist jemand, der für mich aktiv ist als Antirassist. Ich fange erstmal mit einem Satz an, den ich jetzt vor ein paar Tagen mal gelesen habe. Man sollte Rassismus so behandeln wie den Coronavirus. Man nimmt erstmal an, man hat es. So, und das gilt für uns alle. Und das ist erstmal auf einer gesellschaftlichen oder auf einer Einzelebene eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Und ich glaube, wozu wir neigen, ist einfach Fingerpointing bei Rassismus auch. Oh, ne, der hier hat einen Anschlag gemacht, der ist rassistisch, aber ich frage mich halt nicht, wo ich rassistisch bin. Und das, diese Transferleistung passiert nicht. So, jetzt aber um die erste Frage, was das Thema Facetten von Rassismus mal angeht, mal zu beantworten. Ich würde mal zwischen strukturellen und individuellem Rassismus unterscheiden. Der strukturelle Rassismus ist alles, wo das System oder wo man institutionell diskriminiert wird. Also Themen wie, kriege ich eine Wohnung als jemand, der einen ausländischen Nachnamen hat oder ausländisch aussieht? Wie schwer habe ich es im Verhältnis zu jemandem, der halt einen weißen Namen hat oder weiß aussieht, eine Wohnung zu bekommen, zum Beispiel. Das zweite ist das Thema, es geht weiter mit Krediten, es geht weiter mit, wie wird Kriminalität behandelt? Wie oft wird man überwacht und kontrolliert? Also sind die Polizeikontrollen häufiger bei jemandem, der ausländisch aussieht, als bei einem Weißen? Das ist ein Unterschied. Die Ungleichheit entsteht halt schon, wenn ich eine Empfehlung auf die Hauptschule bekomme und nicht aufs Gymnasium bekomme. Und ne, also solche Geschichten, wie oft hört man, dass man halt gewisse Dinge nie schafft, nie erreichen wird und so weiter. Das sind alles für mich auch noch strukturelle Themen, wenn die Lehrer einen unfair behandeln wegen der Herkunft und so weiter. Und dann gibt es die individuellen Themen. Individuelle Themen ist einfach im Alltag meine Sprache, bin ich Rassist, also wie drücke ich mich aus? Also solche Themen wie, und das hört sich total banal jetzt wahrscheinlich an, hat sich für mich auch ganz viele Jahre lang banal angehört, dass ich zum Beispiel meine ganze Jugend lang Schoko genannt wurde. So, das war irgendwie eine sehr süße Form von Rassismus, ne? Schokoladenkind, Schoko, was auch immer. So, und ich habe das halt, eine süße Form von Rassismus, auch ein schöner Begriff, ich habe das mal ein paar Freunden hier erzählt in den USA, die halt auch eine südasiatische Herkunft sind, die waren schockiert, die sind wirklich vom Stuhl gefallen. Manchmal zusammen, wieso hast du das denn okay gefunden in irgendeiner Form? Wie kann man sowas denn jemals okay finden? Und das, also ich habe zum ersten Mal darüber nachgedacht und dachte halt so, keine Ahnung, weil ich wahrscheinlich doof war oder so, ich weiß es nicht. Also ich fand es halt irgendwie immer okay, weil ich dachte, ja gut, Kinder mobben halt irgendwie auch immer und das ist ja noch irgendwie in Ordnung. Das war ja halt nicht sowas wie, ne, du bist halt total bescheuert oder irgendwas anderes. Ne? So, ich habe es halt in diese Schiene gepackt, aber generell, es war rassistisch, ne? Es war ein rassenbasiertes Mobbing. Irgendwie, ne? Und das ist halt ein ganz großer Unterschied. Und dass man bei solchen Kleinigkeiten halt auch vielleicht jemanden hat, der halt sich mit sowas beschäftigt oder halt irgendwie sagt, so, okay, das ist nicht in Ordnung. Sowas gibt es ja halt nicht. Das ist individueller Rassismus. Also es gibt einfach Menschen, die sich für andere Menschen einsetzen, die halt gerade irgendwas erleben oder Menschen, die unbewusst oder bewusst irgendwelche rassistischen Sachen sagen. Menschen, die okay ist, okay finden, wenn bei rassistischen Witzen, dass man mitlacht oder irgendwie ruhig ist und das nicht irgendwie in Aufklärung. Wir wären beim Thema Antirassismus wieder damit, ne, um das halt zu lösen. Aber ja, das sind diese zwei Dimensionen, die es gibt, die von Rassismus, also strukturellen und individuellen. Systemrassismus heißt ja im Endeffekt, okay, das ist jetzt keine Definition, würde ich sagen, das ist im System drin, aber es ist halt vergleichbar mit dem strukturellen Rassismus, den ich eben halt angesprochen habe im Endeffekt, dass man halt einfach aufgrund seiner Hautfarbe, und es gab ja mal dieses Video, das hast du auch geteilt, von dem kleinen Jamal, dieser Junge, der halt irgendwie, anhand seines Lebens wird halt erklärt, wo er überall Nachteile erfährt. Also es ist halt so ein Video, können wir ja nochmal teilen, vielleicht auch mal in Stories oder so. Das ist ein Junge, der in den USA aufwächst und halt irgendwie am Anfang wegen Housing, es gab hier früher halt Redlining, hat man das genannt, ne? Man hat halt irgendwie Viertel gehabt, wo halt nur Schwarze quasi waren und dann Viertel, wo halt nur Weiße waren. So, da kam halt als nächstes zum Beispiel das Thema Kreditvergabe hinzu und da hat man gesagt, ja, Leute, die aus diesem Viertel bekommen, die bekommen halt erstmal keine Kredite. So ist die Frage, wie baut man sich Wohlstand auf, wenn man halt einen schlecht bezahlten Job hat und dann keinen Kredit bekommt, um irgendwas zu machen, dass man halt selbst wenn man spart, irgendwie nirgendwo hinkommt damit. So, und dann geht's weiter mit dem Thema Bildung und Zugang zu Bildung. Bildung ist halt hier zum Beispiel sehr, sehr teuer. Und das ist in Deutschland zum Glück nicht so. Bildung ist einfach sehr, sehr teuer. Dann braucht man dafür halt wiederum einen Kredit. Da kriegen die halt vielleicht, wenn sie Glück haben, die meisten ein Sportstipendium in der Regel. Das ist ja meistens so der Zugang von vielen Schwarzen in die Uni. Weil ne, das ist halt das, womit man wirklich rauskommt. Was für die Inder, sag ich mal, IT ist, ist für die Schwarzen quasi das Sportstipendium so übertragen. Dann kommen sie halt vielleicht damit an die Uni. Aber da können wir uns ja auch vorstellen, wie hoch die Quoten da sein werden. Bezahle mein Studium quasi jetzt irgendwie, das ist halt eine sehr schwierige Geschichte, ne, irgendwie auch hier. So, da gibt's halt da Nachteile. Jetzt nehmen wir an, jetzt hat's jemand geschafft und hat hinterher studiert, hat einen Abschluss, kommt da an, dann fängt die nächste Ungerechtigkeit an. Ich bewerbe mich um einen Job und dann ist die Frage, wie viele Absagen erwarten mich, weil ich halt eine gewisse Hautfarbe oder einen gewissen Nachnamen trage. So, und da, es geht halt strukturell so weiter und weiter und weiter und das hat halt so viele Facetten. Dann bin ich halt im Job drin, komme ich in eine Führungsposition rein jemals, habe ich jemals überhaupt Aussicht auf eine Führungsposition? Führungsposition. Es geht einfach so weiter und das ist das Problem. Das ist halt, ne, es ist ganz tief im System verankert. Und das ist das, und ich meine, dasselbe Problem oder ähnlich ist in Deutschland halt auch der Fall. Nur in Deutschland ist der Vorteil, wir haben halt ein gutes Gesundheitssystem erstmal und das ist für alle. Und das Zweite ist, wir haben, die Bildung ist erstmal umsonst, was unfassbar wertvoll ist. Man hat Zugang zu so Dingen wie BAföG zum Beispiel, womit man sich ein Studium quasi auch finanzieren kann, in Teilen zumindest. Das macht schon einen gewissen Unterschied, muss man sagen. Aber prinzipiell, vor allem das Thema Chancengleichheit, und da kann ich halt selber auch ein Lied von singen, ist halt, ich weiß natürlich nie, habe ich Jobs nicht bekommen, weil ich halt dunkelhäutig bin oder nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ne? Also so im Endeffekt, das sagt ja keiner. So, was ich aber schon ganz oft erlebt habe, war halt, dass ich Absagen bekommen habe und danach wurde ich angerufen oder habe ich schon eine Nachricht bekommen von Leuten, die im Gremium gesessen haben, die dann sagen, boah, du warst so gut und bitte gib das nicht auf, das war richtig gut. Und wo ich mich frage, warum habe ich den Job denn nicht bekommen? Ich verstehe es nicht. Es wird dann mir nicht gesagt, warum nicht. Und ich habe mich unter anderem halt auch um Professuren beworben in Deutschland und das waren halt auch so, ne, ganz also Sachen, die ich nicht greifen konnte, ne, wo ich Feedback bekommen habe, wo Leute mir geschrieben haben und mich nochmal connected haben und sagen, wir müssen unbedingt wieder in Kontakt noch bleiben, von Jobs, die ich halt nicht gekriegt habe am Ende. So, jetzt kann man natürlich sagen, Professor ist halt auch sehr weit gegriffen und so weiter. Ich bin halt auch ambitioniert, muss man dazu sagen. Ne? Aber ich gucke mir dann halt auch so ein bisschen das Umfeld an und sehe halt, okay, es gibt halt in Deutschland, es gibt halt mittlerweile viel mehr weibliche Professoren und Professoren zum Beispiel, aber Migranten fallen mir jetzt nicht so viele ein. Also es sei denn, das sind ganz einschlägige Lehrstühle, wo es um Südasienwissenschaften geht. Na klar, braucht man da auch jemanden, der aus Südasien kommt. Aber was ist mit Wirtschaftswissenschaften oder was ist mit diesen ganzen großen Fächern? Ich meine, wo sind die da repräsentiert?
Ein Gespräch, was scheinbar vielen von euch sehr, sehr gut gefallen hat, war das mit Aileen König. Das sehe ich nämlich an den Hörerzahlen. Wer Aileen noch nicht kennt, sie ist eigentlich klassische Fashion-Influencerin, aber spätestens seit 2020 auch eine waschechte und ernstzunehmende Unternehmerin. Mit ihren mittlerweile 675.000 Followern auf Instagram, und das klingt jetzt erstmal im Verhältnis zu so einer Pamela Reif gar nicht viel, aber einer besonders starken Community und einer tollen Zielgruppe, die sie erreicht, hat sie es während einer globalen Pandemie 2020 geschafft, mit ihrem eigenen Fashion-Brand bei Aileen König 2020 so richtig durchzustarten. Ich persönlich kenne Aileen eigentlich zuallererst mal von Partys. Denn uns verbindet, glaube ich, eine Leidenschaft, das kann man an der Stelle schon so sagen. Und das ist das Weintrinken, beziehungsweise der Genuss von der einen oder anderen Menge Alkohol auf der einen oder anderen langweiligen Veranstaltung, die wir schon mal zusammen besucht haben. Und ja, deswegen haben wir direkt irgendwie einen Vibe gehabt oder eine Special Connection. Und ja, dann habe ich natürlich aufgrund meines privaten Lebenssituation immer viel Zeit in den letzten Jahren in Hamburg verbracht und wir haben uns dann nie aus den Augen verloren und daten uns regelmäßig ab und sind auch im Kontakt. Und ich beobachte natürlich auch sehr interessiert, wie das mit ihrem Fashion-Brand immer weitergeht und wie sie das Ganze so umsetzt und aufzieht. Und dann haben wir uns in Hamburg zum persönlichen Gespräch getroffen. Und Aileen ist einfach eine super, super liebenswerte Person. Ihr werdet das merken. Die ist lustig, die ist ehrlich, die ist smart. Aber die hat vor allem echt einen coolen Humor. Und die nimmt sich selbst nicht zu ernst. Und das hat man in der Branche wirklich nicht so häufig, kann ich euch unter der Hand verraten. Worüber haben wir gesprochen? Ja, erstmal über die große Frage, wie man es während einer pandemischen Situation, wie wir sie hatten dieses Jahr, schafft, ein Fashion-Brand zu etablieren und wirklich so auf die Straße zu bringen, dass sie, glaube ich, mittlerweile alleine davon sehr gut leben könnte. Welche Hürden sie dabei aber auch meistern musste, ja? Also welche Stolpersteine ihr dieses Jahr in den Weg gelegt wurden, überhaupt auf dem ganzen Weg der Fashion-Label-Gründung, was man da eigentlich auch an Startkapital braucht, da war sie sehr, sehr ehrlich. Und ja, wie man es überhaupt als einzige Influencerin, und da lehne ich mich natürlich jetzt sehr weit aus dem Fenster, aber das kann man schon so sagen, als Influencerin mit einem eigenen Fashion-Brand schafft, in dieses High-Fashion-Segment zu kommen. Das ist nämlich in der Tat die Königsdisziplin und den Ritterschlag hat sie spätestens dann erhalten, seit ihre Klamotten zum Beispiel bei Anita Haas hängen oder jetzt irgendwie auch bei Bräuninger verkauft werden. Sie hat aber auch ihren eigenen Store in Hamburg, der an gefühlt Stilsicherheit nicht zu überbieten ist. Und ja, über all diese Sachen haben wir im Podcast gesprochen und die Highlights hört ihr jetzt. Gerade während der Corona-Zeit habt ihr irgendwie nochmal richtig Fahrt aufgenommen. So gefühlt, weil ihr nicht so viel reisen konntet vielleicht. mutmaße ich mal. Ihr habt euch so krass auf das Label konzentriert und es war praktisch überall. Jeder hatte das auf einmal an. Das war all over the place. Mhm. Das war auf jeder Social-Media-Plattform irgendwie vertreten. Die allergrößten Blogger und Influencer aus Deutschland, die man so kennt, haben das auf einmal getragen. Mhm. Und nicht, weil ihr das denen aufgezwungen habt, glaube ich, sondern weil sie es einfach, also ich habe ja selber bei euch dann auch mal einen Cardigan letztens bestellt so und süß, so. Ja. Ja klar, Support ist kein Mord. Ne? und auf einmal war das irgendwie überall.
Ja, also das ist eine sehr spannende Story gewesen einfach, weil Corona, klar, wir mögen es alle nicht, sind wir mal ehrlich, aber es war de facto für uns ganz positiv, weil wir einfach wirklich mal Zeit hatten, den kompletten Fokus auf das Label zu haben. Also wir lassen ja in Italien produzieren, wir sollten eigentlich im April unsere Sommerkollektion launchen, dann kam Shutdown in Italien und wir dachten so, Mist. Also wir hatten dann eine Verzögerung von 3-4 Wochen mit der neuen Kollektion. Und in der Zeit dachte ich nur so, was machst du? Und dann habe ich einfach jeden Tag ein neues Piece von der neuen Sommerkollektion gedroppt. Mhm. Ich wollte eigentlich ursprünglich alles an einem Tag so wie eine Riesenballon platzen lassen. So. Und dann dachte ich so, nee, jetzt haben wir noch 3-4 Wochen Verspätung. Was machst du jetzt? Irgendwie willst du ja auch die Leute bei Laune halten. Alle waren zu Hause. Und ich glaube, das kam so gut an, weil ich immer nur auf dem Beieiligen König-Account dann in den Stories ein neues Produkt gezeigt hatte, dass wir dadurch so einen guten Zuwachs hatten auf dem Social-Media-Account. Man muss auch dazu sagen, wir setzen nicht 1 Cent Marketing in Instagram rein für den Account, also Facebook halt.
Organisch.
Alles organisch, genau. Und die, also meine Mädels sind einfach die Besten, muss man ganz ehrlich sagen.
Aber wie kamst du auf die Idee zu sagen, ich mache jetzt ein Fashion-Label? Ist das so ein bisschen aus der Tatsache raus resultiert, dass du gedacht hast, okay, vielleicht kann ich auch mit Blog und Insta in 5 bis 10 Jahren vielleicht nicht mehr Geld verdienen?
Mhm. Ehrlich gesagt, ich bin ganz ehrlich, mich hat es nicht mehr zu 100% erfüllt. Diese eine Aufgabe, mich nur auf Instagram zu zeigen und zu zeigen, was ich habe, wie ich aussehe und. Natürlich ist es eine Leidenschaft, definitiv. Aber ich habe einfach immer weiter gedacht. Ich habe so gedacht, okay, jetzt bist du damals 28, du willst irgendwann im besten Fall eine Familie haben. Möchte ich dann noch so präsent sein? Möchte ich dann noch jeden Tag irgendwie mein Gesicht in die Kamera halten? Vielleicht zwangsläufig, weil es dann nicht mehr so gut läuft, auch das Kind vermarkten.
Oh Gott.
Was ich natürlich auf gar keinen Fall möchte. Aber you never know. Und ich habe einfach überlegt, was wäre ein konsequenter Schritt. Und für mich damals, als zu Kölner Zeiten, war es für mich so, ich wollte unbedingt damals einen Konzeptstore aufmachen. Mhm. Also so, das war mein Dream, schon damals mit Kleidung und Textilien zu arbeiten. Und irgendwann dachte ich so, ja, hey, irgendwie kommt das, scheint das ja ganz gut anzukommen, was ich anhabe. Warum verwandle ich nicht das einfach in meine eigene Brand? Und so ist dann das passiert, ehrlich gesagt. Ich habe das schon mit 18, 19 irgendwie gespürt. Und ich wusste, ich möchte einfach nicht für irgendjemanden im Büro sitzen und da ackern und dann
für den Traum von jemand anderem arbeiten.
Genau, ja. Das ist so. Klar, man hat auch einfach ganz anderes Risiko. Ne? Sind wir mal ehrlich, ich hatte auch schon schlaflose Nächte zu Hause, weil ich dann so dachte, oh, kriegen wir das hin? Ist das wirklich die richtige Entscheidung? Manchmal sind es ja auch einfach die kleinsten Entscheidungen, die so krasse Bewirkungen haben oder Auswirkungen. Und jetzt müssen wir mit dem Team theoretisch wachsen. Dabei finde ich es eigentlich so cool, dass es noch so klein ist und so. Aber eigentlich müssen wir, weil... Und das ist ja immer wieder neue Verantwortung.
Das nächste Gespräch hat mich so gefesselt und es hat aus Versehen, in Anführungszeichen, so lange gedauert, dass ich das allererste Mal zu dem Stilmittel gegriffen habe, einen Spannungsbogen aufzubauen und das Gespräch in 2 Teilen zu veröffentlichen, also in 2 aufeinanderfolgenden Wochen. Und es war niemand Geringeres im Podcast als Lea Sophie Kramer. Lea ist 33 Jahre alt, Gründerin vom Sex-Online-Shop Amorelie. super Entrepreneurin aber auch und aktuell in so einer Art Sabbatical. In einem Findungsjahr, in dem sie sich ausprobiert und neue Wege geht und vielleicht auch mal weniger arbeitet und mehr reflektiert. Und ja, das habe ich mir zum Anlass genommen und habe sie einfach angeschrieben. Und das war total verrückt, weil sie ist schon ewig mein persönliches, ganz großes Vorbild und einer meiner liebsten Accounts, den ich auf Insta und LinkedIn so folge. Und jetzt ist sie mittlerweile selbst so eine Art Business-Influencerin. Und damit kommen natürlich auch die Herausforderungen und Pain-Points, die das mit sich bringt. Und unter anderem darüber habe ich mit ihr natürlich gesprochen. Zum allerersten Mal getroffen habe ich sie bei einem Event von Axel Springer auf einer Dachterrasse. Und auch da war ich schon irgendwie total kleinlaut und schüchtern und wusste gar nicht so richtig, was ich sagen sollte. Und das hat sich sehr gewandelt, Gott sei Dank. Und ich hoffe, das merkt man auch nicht beim Gespräch, dass sie so ein bisschen aufgeregt war. Aber war dann sehr froh, dass ich sozusagen durch meine Kaltakquise bei Instagram Direct Message doch so viel Erfolg hatte, denn sie gibt aktuell eigentlich keine Interviews mehr. Das heißt, es ist was ganz, ganz Besonderes und sie hat mir auch echt tolle Insights verraten, die ich natürlich super, super gerne an euch weitergebe. So, worum haben wir gesprochen? Praktisch all things Entrepreneurship. Wie finde ich als kleines Startup zum Beispiel einen Investor oder irgendwie jemanden, der mich finanziert, der mich unterstützt. Das, eine Investition ist ja nicht immer nur Geld unbedingt, sondern es kann auch so eine Art Mentorship sein, also einfach mit Expertise unterstützen. Auf was muss ich bei einem Pitch achten? Wie sieht ein guter Businessplan aus? Auf was achten Investoren? Was ist für mein Geschäftsmodell irgendwie gewinnbringender? Ein Venture Capital oder ein Business Angel? Und warum zum Teufel gibt es immer noch so wenig Gründerinnen da draußen? Und wir haben natürlich versucht, oder auch Lea ist ja die absolute Supermotivation in Person. Und ich glaube, auch das ist beim Gespräch so der zentrale Punkt, dass so ein bisschen auch Motivation mitgegeben wird, selbst was zu gründen vielleicht mal. Und ja, wünsche euch ganz viel Spaß mit den super Insights von Lea-Sophie Kramer. Ganz spontaner Pitch, der mir dazu einfällt, beziehungsweise ist ein Gedanken, den habe ich schon ein paar Monate jetzt, auch angelehnt an Startups und das Influencer-Marketing, was ich noch nie beobachtet habe und was ich jetzt mit Farina vielleicht mal ausprobieren wollte. Also sie weiß auch noch nichts davon. Folgende Idee, angelehnt an die Tatsache, dass Hello Buddy, ich denke, das sagt dir was, das ist diese typische Instagram-Brand, die irgendwie total krass skaliert hat, aber auch darüber, die vor kurzem an Henkel verkauft wurde. Also sie haben praktisch so eine Art Exit hingelegt nach anderthalb Jahren oder zwei, also ich weiß es gar nicht genau, aber relativ kurze Zeit, relativ erfolgreich geworden über Influencer-Marketing. Dann dachte ich mir, hey, warum machen wir nicht irgendwie auch einen Jahresvertrag mit einem unserer Kunden? Ich sag jetzt mal einem Schoko-Erdbeerenhersteller oder so. Also irgendwas, was auch noch sehr nischig und klein ist. Und statt irgendwie so eine vereinbartes Fixum oder so eine Postingsumme im Monat, was ja die Basis der meisten Influencer-Kooperationen ist, sollen die uns einfach Firmenanteile geben.
Ja.
Und dann zieht man als Influencer selber mit so ein Startup mit hoch. Natürlich ist man dann praktisch mit seiner eigenen Reichweite und dem Invest irgendwie so eine Art VC an der Stelle, ne, aber halt eben nicht mit Geld, sondern mit Reichweite, die man so einem Unternehmen gibt und hat dann, weiß ich nicht, die Möglichkeit, da irgendwie über mehrere, kann man ja auch in verschiedenen Sparten denken und sich da irgendwie ein bisschen breiter aufstellen, aber hat dann Firmenanteile und hofft natürlich dann auf so einen Exit, sage ich mal, wie bei Hello Buddy zum Beispiel. Hätte man da nämlich oder hätten da Influencer gesagt, nee, also ne, auf einer Early Stage, also sehr weit früh und bevor irgendwie abzusehen war, dass die so groß werden und so skalieren, hätte man das da so gemacht? Hätte man jetzt wahrscheinlich irgendwie ja ein gutes Invest getätigt, ne?
Also mehrere Überlegungen dazu. Also zum einen, wir haben das bei Umbrulli gemacht. Wir haben damals kein Geld gehabt für eine Brandagentur und haben denen Anteile gegeben anstatt des Geldes. Und das hat für die gut funktioniert, logischerweise. Und das geht also auf jeden Fall, dass man einfach sagt, wir zahlen nicht in Cash, sondern in Anteilen. Ich glaube, dass das Problem ist bei jetzt meinetwegen Influencern, aber auch bei anderen, die was anzubieten haben, ja, Kommunikationsagenturen, Brandagenturen und so weiter. Es ist unfassbar schwer einzuschätzen, ob du damit einen guten Deal oder einen schlechten Deal machst. Und deswegen würde ich auch sagen, weil jetzt das Hello Buddy Beispiel ist das eine aus 20 wahrscheinlich. Und 19 davon gehen hops. Und wenn du das nur ein, zweimal machst, ich habe gerade mit einer Freundin gesprochen, die in ihr erstes Startup investieren wollte. Und dann habe ich auch gesagt, pass auf, wenn du da investierst, dann solltest du gleich schon überlegen, ob du in 10 Startups investierst. Weil nur in das eine, das ist Pokerspielen, das ist Glücksspiel. Das kann alles weg sein und es kann doppelt und dreifach kommen. Und wenn wir natürlich darüber nachdenken, sehen wir immer diese krassen Geschichten, ja, der eine Graffiti-Künstler bei Facebook, der eins dieser Bilder gemalt hat und damals auf Geld verzichtet hat, ich glaube 60.000 Euro und hat da Millionen dann später bekommen, weil er Anteile genommen hat. Das sind so die Beispiele, oder Hello Buddy, das sind die Beispiele, die wir sehen. Amorelie, Mensch, das muss doch für jeden erfolgreich sein. Aber ich habe dieses Jahr wahrscheinlich, werde ich 2 Insolvenzen in meinem eigenen Startup-Portfolio haben, in die ich investiert habe. Das heißt, it happens, es gibt sie, die sind nicht so laut, die will auch keiner hören, aber es ist die Mehrheit, die nicht funktioniert und die hops geht. Und deswegen ist es, glaube ich, generell kann man das machen, dann sollte man aber gleich sagen, okay, wir machen das bei 10, dass man wirklich ein Portfolio hat, dass man weiß, eins davon holt mir eigentlich die ganzen 10 wieder, ein paar davon gehen hops und ein paar davon laufen so mittel und das ist dann okay. Und dann ist es, glaube ich, ein echt guter Weg, der bisher noch nicht beschritten wird, weil man ein bisschen was von Unternehmensbewertungen verstehen muss und ein Gefühl dafür kriegen muss, wie gut ist auch das Team hinter dieser Marke, ja, also wenn man jetzt Schoko-Erdbeeren macht, wie ist das Gründerteam, wie ist der Markt, wie groß ist der, wie sind die Wettbewerber? Man muss sich so ein bisschen einmal damit befassen, weil es sonst einfach sein kann, dass man in der Tat kein Geld bekommt, wenn es dann irgendwann insolvent gehen sollte. Ja, wie kommt man an Geld? Unterschiedlichste Wege. Also ich glaube, das Beste ist wenn man schon mal irgendwie ein bisschen Arbeitserfahrung sammelt. Ne? Also alleine, um ein Netzwerk aufzubauen zu zukünftigen Mitarbeitern, Kollegen, Gründungspartnern oder auch Investoren. Und um zu sehen, was in der Welt eigentlich gegründet werden muss. Und wir haben angefangen mit 2 Business Angels. Das waren beides Einzelpersonen, die vorher gegründet hatten und was verkauft hatten schon, also ihre eigenen Unternehmen, und die dann sozusagen Geld hatten, um es in uns zu investieren, und die haben jeweils 30.000 Euro investiert. So, das war unser, 60.000 war unser erstes Geld. Damit haben wir dann CTO eingestellt, haben eine Webseite programmiert, haben die ersten Produkte gekauft und so weiter und so fort, so die ersten minimalen Investments gemacht. Und dann sind wir wirklich klassisch, haben wir einen Businessplan geschrieben und einen Case gerechnet, also Businessplan im Sinne von einer PowerPoint-Präsentation gebaut, wo wir versucht haben, in einer guten Storyline darzulegen, was wir machen wollen. Und dann Business Case gerechnet in Excel, wo man einfach versteht, wie die Firma Geld verdienen soll. So, das ist eigentlich ein Business Case. Man möchte einmal verstehen, wie die Firma langfristig Geld verdienen möchte. Und dann hat man natürlich ganz viele Annahmen, welche Marketingkosten, welche Umsatzerlöse erzielen wir wann, durch welche Kanäle, wie teuer wird das alles, welche Overheadkosten haben wir sonst noch mit Personal und Office und allem und so weiter und so fort. Und damit sind wir dann zu verschiedenen Venture Capital Companies in Berlin gelaufen und haben das klassisch gepitcht, also einfach vorgestellt. Und da sitzt du dann meistens in so einem Raum mit sehr, sehr vielen männlichen Partnern und männlichen. Die hören dir, ja, es ist so. Ich glaube, ich habe vor gar keiner einzigen Frau gepitcht. Also ich glaube wirklich gar keine einzige. Wir hatten auch keine Frau, die bei uns investiert war. Erzählst dir das alles, mein Mitgründer und ich? Ja, und dann geht es eigentlich relativ schnell, dass sie sagen, wir wollen investieren oder nicht. Und die nächste Runde waren dann, lass mich nicht lügen, wir haben dann so auf 850.000 oder so aufgestockt. Wir wollten 700.000, haben so 850.000 eingesammelt. Und das waren dann mehrere Venture-Capital-Unternehmen. Und aber auch einzelne Business Angels noch. Also wir hatten in der Seed-Finanzierung und in der Series A hatten wir beides Business Angels und dann VC-Unternehmen.
Wie trete ich denn jetzt an diese Leute überhaupt heran? Also ich würde jetzt einfach mal, ohne dass ich das selber so durchgespielt hätte, ich weiß auch, dass du schon mal in der Insta-Story drüber gesprochen hast, wo finde ich diese Leute jetzt? Klar, irgendwie VC-Gesellschaften kann ich googeln und Business Angels ist vielleicht für blöd gesagt, jemanden, der ein kleines Café gerade irgendwie aufmachen will, in der Innenstadt irgendwie auch noch zu groß gesagt. Aber es gibt ja durchaus auch Leute, weiß ich nicht, in sozialen Netzwerken oder über LinkedIn, die, weiß ich nicht, in einer ähnlichen Branche tätig sind, die da vielleicht schon was weiter sind, die man irgendwie ansprechen kann. Wie mache ich das denn richtig? Weil wenn ich dann direkt so einen riesen Businessplan schreibe und solche E-Mails kriegst du mit Sicherheit auch, weil ich kriege alleine schon viele davon, wo irgendwie über seitenweise irgendwie erklärt wird und das ist aber auch kein geiler Pitch in dem Moment, oder? Das ist nicht der richtige Weg.
Absolut nicht. Also gerade, also bei uns heißt es Cold Pitch, ne, versus Warm Pitch oder Cold Intro. Das ist halt, das ist sozusagen, du brauchst eine Warm Intro, du brauchst eine warme Introduction, also einen Kontakt, der hergestellt wird zwischen dir und dem Investor von einer Person, die beide kennt. Weil es geht natürlich bei Investments ganz viel um Vertrauen. Und deswegen, ich glaube jetzt so aus dem, wenn ich jetzt, sag ich mal, wirklich noch nicht gearbeitet habe, kein Netzwerk habe, mich in dem Bereich, wo ich mich auskenne und so weiter, dann würde ich, glaube ich, erstmal gucken, kann ich nicht irgendwie bei einem Inkubator unterkommen. Das ist eigentlich für so wirklich ganz Early-Stage, First-Time-Founder nicht so schlecht, weil da fängst du an, gehst mit deiner Idee hin, da wird noch nicht so viel erwartet, dass du alles schon drauf hast, sondern die helfen dir wirklich mit ihrem Netzwerk, mit gleichgesinnten Leuten, die dasselbe gerade machen und durch dasselbe durchgehen und erwarten genau, dass du bei dem Stadium bist, wo du bist. Und ich glaube, das ist ein toller Weg. Dann gibt es natürlich irgendwie so Fördermittel, die man suchen kann, würde ich auch mal googeln. Gab es früher eine ganz gute Website, die gibt es aber jetzt nicht mehr. Also einfach zu schauen, wie kann man denn eigentlich, wo kann man wie gefördert werden von der IBB-Bank, von der KfW, von Bund, von da gibt es immer verschiedenste Brandenburg-Förderungen, was auch immer. Und so, und dann kann man natürlich seine Netzwerke nutzen und anschmeißen. Und ich glaube, da ist das Wichtige, diese kalten Mails über Instagram oder LinkedIn oder so. Ich habe gerade geguckt, in meinen letzten 100 LinkedIn-Nachrichten waren 20 kalte Investoranfragen quasi, wo ich in irgendwie Erdölgewinnungsmaschinen irgendwo in, keine Ahnung was, im Osten der Welt investieren soll. Und das ist einfach, nobody does that. Das ist völlig random. Du musst irgendwie, meinetwegen zum Beispiel bei mir, ich war auf diesem, da von Edition F, einem Event, ja, vor Ewigkeiten. Ich glaube hier, wie heißen die nochmal? Female Future Academy oder wie auch immer das Event, habe ich gerade vergessen. Und da zum Beispiel sind zwei Frauen auf mich zugekommen und die haben mir da kurz eine Idee gepitcht. Das ist schon besser, weil da habe ich zumindest mein Gesicht zu denen und am besten geben die mir auch einen Kontext. Hey, ich arbeite gerade bei dem und dem, da habe ich das und das Problem gefunden. So, jetzt arbeite ich gerade daran, das zu lösen und hier ist irgendwie eine Idee und ich würde gerne ABC von dir dann wissen, auch sehr, sehr konkret. Aber das ist auf jeden Fall eine sinnvollere Art und Weise, als jetzt random da eine LinkedIn- und Instagram-Nachricht völlig out of nowhere zu schreiben. Was ich noch besser finde, ist wirklich zu gucken, und da gibt es ja auch verschiedenste, sag ich mal, Netzwerke, dass man schaut, in welcher Branche will ich eigentlich was gründen und schauen, was für Netzwerkveranstaltungen gibt es da. Ich war früher zum Beispiel auf diesen Spätschichtveranstaltungen von Gründerszene, da habe ich meinen Mitgründer auch wieder getroffen und haben uns dann da abends irgendwie halb betrunken wiedergesehen und gesagt, wir müssen was zusammen gründen. Und da ist dann Amorelie draus geworden. Also das heißt, diese echten Offline mit Menschen ist natürlich mit Corona jetzt schwieriger. Netzwerkveranstaltungen sind ein guter Start. Und dann muss man einfach Leute für sich, von sich und seiner Idee und sich selbst überzeugen. Und dann kann man auch fragen, kannst du mir mal den Kontakt machen? Also wenn dich dann jemand kennt, ne, können die auch sagen irgendwann, Mensch, Anni, du kennst doch die Influencerin ABC ganz gut, könntest du mir nicht da mal einen Kontakt machen? Wenn dich aber irgendwie eine Person aus weiß ich nicht wo einfach kalt bei Instagram anschreibt und sagt, kannst du mir mal hier einen Kontakt zu Farina machen, weil ich will der jetzt, macht man nicht. Da hat man einfach kein Vertrauen und es ist auch nicht der richtige Umgang, sondern man muss immer auch respektvoll sein mit dem, wie man mit Menschen umgeht. Also ich glaube, es ist von klein ins Große und wenn man dann wirklich Richtung VC-Unternehmen geht, also viel Investments braucht und will, kann ich total empfehlen, die NOAH-Konferenz, NOAH,
Die gab es früher nur in London, dann in Berlin, jetzt derzeit wahrscheinlich nicht wegen Corona, aber die haben ein Investmentbook, Noah Investors Book heißt das. Das letzte ist von 2019, ist völlig okay. Und da seht ihr einfach mal alle derzeit so relevanten Investoren in Europa mit einem Kurzprofil, in welche Branchen ihr investieren, in welche Länder, in welche Bereiche, welche Personen ihr ansprechen müsst und welchen Fokus die haben, was sie eigentlich, ob die B2B machen, B2C, Consumer-Produkte, Software-as-a-Service-Modelle, in was auch immer die dann investieren. Und da kriegt man einen sehr, sehr guten Überblick darüber, welche VC-Fonds sind für mich eigentlich die richtigen und relevant und welche Personen sind dahinter, was haben die bisher gemacht, was für ein Portfolio haben die bisher gemacht. Also wenn ich zum Beispiel jetzt eine Kaffeekette eröffnen wollen würde, dann würde ich mir angucken, welche Kaffeeketten gibt es denn eigentlich in Europa schon und von wem sind die finanziert? Wer steht denn dahinter? Kann man ja alles googeln heutzutage, um zu schauen, was sind denn das für Companies, die diese Ketten da finanzieren? Und dann würde ich gucken, die können wahrscheinlich nicht selber finanzieren, weil die ja einen Wettbewerber zu dem haben, was ich dann machen wollen würde. Aber dann würde ich gucken, was für ähnliche Venture Capital Unternehmen gibt es, die genauso investieren wie die, die in ähnlichen Unternehmen drin sind und so. De facto sind es genau Netzwerke wie in allen anderen Bereichen auch. Und jeder hat da so sein eigenes Profil. Und man muss halt neugierig sein, glaube ich, und Lust haben, das rauszufinden.
Warum trotz allem bekommen immer noch so wenig Frauen Fundings? Oder warum haben wir so wenig weibliche Gründerinnen, die irgendwie Geld kriegen auch am Ende? Ich glaube, es ist nicht mal mehr unbedingt, dass es nur an den Ideen scheitert oder an dem Drive, sondern haben Männer da irgendwie Angst, in Frauen zu investieren? Steile These?
Also es sind zwei Sachen. Das eine ist, warum pitchen wir eigentlich noch so schlecht? Und zwar nicht nur wir Frauen, sondern wir Deutschen, muss man fast sagen. Weil das ist gar kein Frauenthema, sondern, also warum kriegt man kein Geld? Das ist oftmals auch echt Kommunikation, dass man es nicht rüberkriegt, was man da eigentlich tun will und nicht fokussiert auf die Sachen, auf die es wirklich ankommt. Und da kann ich nur wirklich dieses Why, How, What von Simon Sinek, People don't buy what you do, they buy why you do it. Du musst darüber reden, warum das für dich wichtig ist. Ne? Also derzeit ist meine Passion, ich will die Wirtschaft bunter, mutiger und menschlicher machen, weil ich glaube, dass wir so besser miteinander arbeiten können. Das ist gerade mein Purpose. Und alles, was ich derzeit mache, Kooperation und so, gucke ich jedes Mal, macht das unsere Wirtschaft bunter, mutiger, menschlicher. Und du musst anfangen mit diesem Why. Was bewegt dich eigentlich innerlich? Und dann, wie willst du es umsetzen? Und zum Schluss, was machst du eigentlich konkret? Also ich glaube, erstmal für sich selber in so Storytelling zu investieren und es zu schaffen in so einem 30-Sekunden-Elevator-Pitch, ja, also in der Aufzugzeit sozusagen wirklich die Sachen rüberzubringen, für die man steht, ist unglaublich wichtig, weil man dann nämlich auch solche Chancen, die dann plötzlich bei so einem Dinner aufkommen, überhaupt ergreifen kann und daraus was machen kann. Und da vielleicht noch einen konkreten Tipp. Es gibt diese Unicorn-Pitch zum Beispiel, also Unicorn.pitch. Aber es gibt auch verschiedene andere Companies, die einem helfen. Nicht nur das eine ist die Storyline und deine wirkliche schlaue Idee dahinter und dein roter Faden. Und der muss klar und cool sein und inspirieren. Und das andere ist die visuelle Ausgestaltung. Und da kann man sich halt auch helfen lassen mit einer Firma, die zum Beispiel die Slides dann einfach in geil macht. Weil man kann ja alles im Leben scheiße und geil machen. Das ist einfach so. Jede einzelne Idee gab es schon in scheiße und in geil. Und deswegen, ja, es ist ja wirklich so. Also ich hätte mit Amorelli genauso auch auf der Nase landen können. So, das ist einfach, weil dann hätte ich es gepitcht wie damals in Beate Use oder sowas. Ja, das kannst du halt machen. Aber so, das ist, es kommt ja aufs Wie an und aufs Was siehst du dahinter und was bewegt dich da. Deswegen, also da gibt es auf jeden Fall Firmen, die einem damit helfen können, einfach diese Slides richtig cool zu machen. Und dann das zweite Thema ist ja dieses Thema Frauen und Investment. Das gehen jetzt so circa 1% des VC-Geldes, hat so eine Studie aus UK rausgefunden. In England gehen 1% des VC-Geldes an Frauen geführte Unternehmen, 99% an Männer. Das ist also wirklich richtig dramatisch schockierend. Und es hat viele verschiedene Gründe. Und die sind gar nicht so einfach zu beantworten. Der eine ist ein Teil von Bias. Also wir sind auch ein bisschen, sowohl wir Männer als auch Frauen, gedrillt, so ein bisschen Vorurteile zu haben und so weiter und so fort. Und ich finde, eine Geschichte von der Delia Lachance, die Westwing-Gründerin, macht das immer so ganz konkret. Die hat damals Westwing vor mehreren Investorenrunden gepitcht, auch alles nur Männer. Und hat gesagt, hier, wir machen mega schönes Interior und Dekorationsartikel und so weiter und so fort. Und dann meinte ein Mann so, ja, okay, alles verstanden so, aber wer braucht denn mehr als eine Duftkerze? Das war halt so eine Frage, wo man so denkt, so, ja, die hätte halt eine Frau nicht gestellt, weil wir wissen, warum man mehr als eine Duftkerze, allein schon die verschiedenen Gerüche, außerdem Kerzen braucht man auch, verschiedene Jahreszeiten brauchst du mal diese oder diese Richtung, whatever. Aber es ist so, also ich glaube, da ist noch ein gewisser Bias auch da, und da muss man vielleicht auch schauen, mit wem spricht man und wie schaffe ich es, anzudocken bei den Menschen, die da vor mir sitzen. Und was muss ich denn erzählen, dass ich die genau erreiche? Ja, und dann ist, glaube ich, dieses ganze Strukturelle ein Thema, da müssten wir einen eigenen Podcast zu machen quasi. Also wie schafft man es, die Frauen auch so auszubilden, dass sie mehr Tech-Lösungen dann präsentieren, dass sie mehr solche Themen auch vorstellen und überhaupt pitchen und so. Ne? Das ist, glaube ich, ein größeres Thema. Aber wenn man sich jetzt mal allein 10 Hoffnungen auf Einhörner in Deutschland anguckt, sind das alles pur männliche Gründungen und sie sind alle aus dem Tech-Bereich. Da sind keine Konsumgüter drin, keine Produkte, die man irgendwie entwickelt und verkauft. Das sind alles Tech-Lösungen und es sind alles pur männliche Gründungen. Und das heißt, es hat auch einen systemischen Fehler. Der hat nicht unbedingt was mit Bias zu tun und dass es Frauen nicht zugetraut wird zu gründen, sondern auch damit, dass einfach diese Companies, guck dir an, welche Firmen die wertvollsten der Welt sind. Ne? Das sind irgendwie Amazon, Apple, Microsoft, Google. Das ist Technik. Na klar gibt es da auch eine Kylie Jenner Skin und Make-up-Line, aber das ist halt eine und das ist nur, weil Kylie Jenner halt Kylie Jenner ist. Ich finde, wenn man jetzt überlegt, was kann man konkret machen, ich glaube, das Wichtige ist wirklich, mit einer ganz starken Selbstverständlichkeit in die Bereiche reinzugehen, wo Entscheidungen getroffen werden. Und das sind Familie, Wirtschaft, Politik, all die großen Bereiche unserer Gesellschaft. Da müssen wir Frauen stattfinden, und zwar mindestens 50%. Und das müssen wir viel selbstverständlicher machen und uns dann nicht bedanken und aber auch nicht schimpfen, dass wir vorher nicht drin waren und nicht alle anschuldigen, die auch nur Sklaven der Sozialisierung sind, sondern einfach sagen, weißt du was, wir haben gar keine Lust, darüber zu reden, wir machen es jetzt einfach anders.
Ja.
Wir machen es jetzt einfach anders und fertig. Und dann legen wir los und gucken, dass wir anderen die Tür aufmachen.
Das war's. Mein Podcastjahr 2020, Leute. Ich möchte an dieser Stelle noch kurz die Zeit nutzen, um meinem Team zu danken, die das hier möglich machen. Einer Sandra, die die Termine koordiniert mit den ganzen Ansprechpartnern, die mit OMR in Kontakt ist. Überhaupt das komplette Podstars-Team von OMR, die mir alle 2 Wochen ihr Studio zur Verfügung stellen. Ganz besonderen Dank geht an Dennis, mein Audio-Producer vor Ort, der immer für mich da ist und dafür sorgt, dass ich nie vergesse, den Aufnahmeknopf zu drücken. Und vor allem auch an Louis, der den Podcast schneidet und später für euch so zurechtschnippelt, dass es geil ist. Und ja, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Natürlich auch für jeden einzelnen Werbekunden, der das hier überhaupt möglich macht, dass das mein Job sein kann und dass ich das so weiterführen kann, hoffentlich noch ganz, ganz lange. Und wie gesagt, an jeden einzelnen von euch da draußen, der zuhört, der es teilt, der seinen Freunden davon erzählt, der es auf Social Media teilt, auf Insta, auf LinkedIn und so weiter. Keep going. Ich sehe jeden einzelnen Beitrag von euch und ich freue mich jedes Mal wie ein Schnitzel. Und damit entlasse ich euch und wünsche euch ein frohes Fest, einen guten Rutsch. Alleine zu Hause, mit der Familie, wie auch immer ihr das gestaltet dieses Jahr. Und dann hören und sehen wir uns 2021 wieder.
Lust auf mehr Infos zum Podcast? Hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner? Dann ab auf akaschmitz.com. Daily Updates gibt's bei Instagram unter babygotbusiness. See you next time.